Um den CO2-Ausstoß in Deutschland zu verringern, werden wir die Potenziale der erneuerbaren Energien nutzen und uns für innovative Technologien einsetzen. Das sagt Carsten Schneider. Der SPD-Mann wird der nächste Umweltminister und damit unter Schwarz-Rot verantwortlich für Klimapolitik. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Klima-Update. Wir sind der Klimanachrichten-Podcast von Klimareporter und der TAZ. Ich bin Jonas Waag von der TAZ und ich spreche heute mit meiner Kollegin Verena Kern von Klimareporter. Hallo, Verena.
Hallo, ihr hört die Folge vom 9. Mai und das sind diesmal unsere Themen. Die neue Bundesregierung hat die Zuständigkeiten bei der Klimapolitik neu sortiert. Die Verantwortung liegt jetzt wieder gebündelt beim Umweltministerium, das von dem SPD-Mann Carsten Schneider geleitet wird. Wer ist der Neue und was ist von ihm zu erwarten? Bei unserem zweiten Thema geht es um die EU. Die weicht tatsächlich die Klimapflichten für Autokonzerne auf. Das Europäische Parlament hat gestern, also am Donnerstag, dafür grünes Licht gegeben. Und zum Schluss sprechen wir darüber, wie sehr reiche Menschen mit ihren Emissionen zu extremen Klimaereignissen beitragen. Dazu gibt es eine neue Studie, die schauen wir uns genauer an.
Aber erstmal zu Carsten Schneider. Das Umweltministerium bekommt die Verantwortung für die deutsche Klimapolitik zurück. Die lag in der Ampelregierung bei Wirtschafts- und Klimaminister Robert Habeck. Und die Verantwortung für die Klimadiplomatie, also die Klimakonferenzen und so weiter, die wandert auch zurück ins Umweltministerium. Darum hatten sich in der alten Bundesregierung noch Annalena Baerbock und ihr Außenministerium gekümmert. Und der Posten der Sonderbeauftragten für internationale Klimapolitik, den Jennifer Morgan die letzten 3 Jahre innehatte, der wird abgeschafft. Das ist eine der Maßnahmen dieses groß angekündigten Bürokratieabbaus. Aber sowas Ähnliches wie diese Sonderbeauftragte soll es laut Table Media im Umweltministerium geben. Nur eben diesen Namen, also Sonderbeauftragte, den wird da wohl niemand tragen.
Ja, genau. So wie es vor der Ampel war, so wird es auch jetzt wieder sein. Die Klimapolitik wird wieder im Umweltressort gebündelt. Der neue Minister bekommt also ziemlich viel zu tun. Der Mann heißt Carsten Schneider, ist von der SPD und Politprofi seit 1998 im Bundestag. Er ist Thüringer und unter Olaf Scholz war er Ostbeauftragter der Bundesregierung. Umweltpolitiker ist er nicht. Zum Thema Klima hat man auch noch nicht so viel von ihm gehört. Aber was man so mitbekommt, was man so hört, hat er eben diesen Posten bekommen als Umweltminister, weil er dem Seeheimer Kreis angehört. Das ist der konservative Flügel der SPD. Und die wollten, dass er Minister wird. Außerdem haben die Ostlandesverbände der SPD darauf gedrängt.
Also ist Schneider kein Fachmann und alle KlimaschützerInnen, mit denen ich geredet habe, meinten auch, sie hätten noch nie selber mit ihm gesprochen. Aber das ist eher ein strukturelles Problem. Also der Leiter Politik von Greenpeace, Georg Kössler, der kritisiert, dass es in der ersten Reihe von CDU und SPD sowieso keinen Umweltfachmann oder eine Klimafachfrau gibt. Also so viel Konkurrenz um den Posten hatte der Schneider gar nicht. Dagmar Becker jedenfalls ist von Schneider begeistert. Sie ist Vorstandsmitglied beim Bund für Umwelt- und Naturschutz BUND in Thüringen und saß sehr lang für die SPD im Thüringer Landtag. Sie sagt, dass Schneider bei Umweltschutzprojekten, die Hilfe aus Berlin brauchten, immer ein offenes Ohr hatte und mitgeholfen hat, wo er konnte. Und was man auch immer wieder hört, Schneider ist ein leidenschaftlicher Angler. Also vielleicht hat er schon mal was von Artensterben, Dürre, kippenden Seen und so weiter gehört.
Also man kann jetzt auch gespaltener Meinung sein, ob man lieber einen sehr gut vernetzten Zuhörer wie Schneider im Umweltministerium hat, der sich dann ins Fach einarbeitet, oder einen ausgemachten Experten, der aber dafür vielleicht nicht weiß, wie Ministerien funktionieren, wie der ganze Berliner Politikbetrieb funktioniert. Georg Kössler von Greenpeace wünscht sich eher so einen Wadenbeißer, hat er gesagt. Also jemand, der bei Kabinettsdiskussionen richtig rumnervt, damit auch ja niemand vergisst, dass sich diese neue Regierung mit der heißesten Legislaturperiode aller Zeiten befassen muss.
Das wird Schneider wohl eher nicht sein, aber er ist Haushaltsexperte und das könnte ganz nützlich werden, weil sein Ministerium vielleicht, das ist noch nicht raus, den Klimatransformationsfonds verwalten darf, in den 100 Milliarden aus dem Sondervermögen fließen sollen. Diese Extraschulden hatten ja Union, SPD und Grüne noch im März durch den alten Bundestag gedrückt. Wenn Schneider für diese Milliarden die Verantwortung bekommt, kann er vielleicht aufpassen, dass die auch wirklich eingesetzt werden, um CO2-Emissionen zu reduzieren und nicht für irgendwelche Schummelprojekte, die auch nur so zweitrangig das Klima schützen.
Gelobt wird auf jeden Fall von allen Seiten, dass Jochen Flassbart Staatssekretär im Umweltministerium wird. Staatssekretäre organisieren und koordinieren ganz viel, sind also dafür zuständig, dass so ein Ministerium richtig funktioniert. Und Flassbart macht das seit gefühlten Ewigkeiten. Zuerst war er von 2013 bis 21 Staatssekretär im Umweltministerium, dann von 21 bis eben dieses Jahr im Entwicklungsministerium. Und jetzt ist er eben wieder zurück. Ihn halten Klima- und Umweltverbände für sehr kompetent, sehr erfahren. Er hat schon unzählige Klimakonferenzen mitgemacht und das ist wirklich eine wichtige Sache.
Aber so ganz grundsätzlich sind viele KlimaschützerInnen nicht so begeistert, dass die Verantwortung für Klimapolitik wieder vom Wirtschaftsministerium getrennt wird. Die sagen, dass dadurch vielleicht eher gegeneinander gearbeitet wird als miteinander, also dass das Wirtschaftsministerium bei irgendwelchen Vorhaben das Klima vergisst, dann das Umweltministerium Einspruch erhebt und es dann erstmal Streit gibt, anstatt dass das alles gleich zusammengedacht wird.
Und jetzt kommen wir zu unserem zweiten Thema. Das EU-Parlament hat gestern am Donnerstag die sogenannten Flottengrenzwerte aufgeweicht, basierend auf einem Vorschlag der EU-Kommission. Darüber haben wir hier im Podcast Anfang April schon mal gesprochen. Das heißt, Neuwagen dürfen noch ein paar Jahre länger klimaschädlich sein als ursprünglich geplant.
Bei den Flottengrenzwerten geht es darum, dass europäische Autokonzerne nach und nach immer klimafreundlichere Autos verkaufen sollen. Es kommt ein bisschen darauf an, was für Autos ein Konzern baut, aber die Idee ist recht einfach. Der durchschnittliche CO2-Ausstoß von Neuwagen muss sinken, sonst gibt es Strafen. E-Autos gelten als emissionsfrei, weil die Autokonzerne ja nichts dafür können, dass in Deutschland zum Beispiel weiter Kohle verstromt wird und deswegen auch so eine E-Autoladung nicht komplett CO2-frei ist.
Dieser Grenzwert, wie viel CO2 Neuwagen ausstoßen dürfen, ist in diesem Jahr, also 2025, gesunken. Aber weil die wirtschaftliche Lage nicht so gut ist und weil sie den Umstieg auf E-Autos auch verschlafen haben, haben Unternehmen wie Renault und VW bei der Kommission lobbyiert, dass die Flottengrenzwerte aufgeweicht werden. Dass es keine Strafzahlungen geben soll, das stand sogar in den Wahlprogrammen von CDU und SPD. Und jetzt dürfen die Autohersteller den CO2-Ausstoß von 2025 mit dem aus 26 und 27 verrechnen. Wer die Grenzwerte in diesem Jahr verfehlt, kann das also in den nächsten beiden Jahren noch ausgleichen. Die Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat das eine Atempause genannt. Der Verband der europäischen Autohersteller ACEA, ein Schritt in die richtige Richtung.
Anders sieht das der Umweltverband Transport and Environment, dessen Geschäftsführer in Deutschland, Sebastian Bock, fürchtet, dass Autobauer jetzt Investitionen in E-Autos verlangsamen und wieder länger auf Verbrennergewinne setzen könnten. Er kritisiert außerdem, dass die Emissionsziele verwässert werden, während der Verkauf von E-Autos eigentlich boomt. Denn tatsächlich ist der Absatz von E-Autos dieses Jahr stark gestiegen. In Deutschland wurden im April mehr als 45.500 reine Batterie-Pkw neu zugelassen. Das sind mehr als 50% mehr als im April letzten Jahres. Das liegt wahrscheinlich daran, dass die Rabatte für E-Autos seit Januar um 3 Prozentpunkte gestiegen sind. Das macht etwa 1.000 Euro aus, wenn man ein neues Auto kauft. Diese Zahl kommt vom Branchenexperten Ferdinand Dudenhöfer.
Die Autokonzerne geben diese Rabatte unter anderem, weil sie eben die EU-Flottengrenzwerte einhalten müssen. Ja, das sind die gleichen Grenzwerte, die jetzt aufgeweicht wurden. Also haben sie genau den gewollten Klimaschutzeffekt, dass Autohersteller auf Biegen und Brechen versuchen, mehr E-Autos zu verkaufen. Aber weil ein paar Konzerne nicht gut genug geplant haben, um ihre Klimaziele einzuhalten, ändern EU-Kommission und Parlament die Regeln für alle.
BMW zum Beispiel hat es übrigens geschafft, seinen Flottengrenzwert einzuhalten. Unmöglich ist es also nicht. Es ist aber natürlich jetzt schlecht für alle Unternehmen, die verlässlich planen wollen, welche Klimapolitik die EU denn nun fährt, wenn diese Regeln, die eigentlich mal vereinbart wurden, jetzt wieder geändert werden. Und das gilt auch mit Blick aufs Verbrenner aus, das ja 2035 kommen soll. Aber dagegen will die Europäische Volkspartei, der CDU und CSU angehören, im Herbst vorgehen. Also die Unternehmen haben weiter keine Planungssicherheit, wie die EU den Klimaschutz betreiben will.
Zum Schluss schauen wir uns eine neue Studie an, die in dieser Woche im Fachmagazin Nature Climate Change erschienen ist und sich mit dem so wichtigen Thema Klimagerechtigkeit beschäftigt, beziehungsweise Klimaungerechtigkeit. Die Studie berechnet mit den Instrumenten der Attributionsforschung, wie groß die Verantwortung reicher Menschen für extreme Klimaereignisse ist, nämlich überproportional groß. Die Ergebnisse sind wirklich interessant, um es vorsichtig zu sagen. Und wir gehen gleich noch mehr ins Detail, aber ich will schon mal eine Zahl nennen, die sehr gut vermittelt, was überproportional groß bedeutet. Von den 0,61 Grad Celsius an globaler Erwärmung, die in den 30 Jahren zwischen 1990 und 2020 zu verzeichnen war, gehen laut Studie zwei Drittel, also 65%, auf das Konto der reichsten 10% der Menschheit. Dem reichsten 1% ist sogar ein Fünftel dieser Erwärmung zuzuschreiben. Zum Vergleich, der individuelle Beitrag der reichsten 10% ist 6,5 mal so hoch wie der durchschnittliche Pro-Kopf-Beitrag und beim reichsten 1% sogar 20 mal so hoch. Das ist wirklich eine extreme Ungleichheit.
Dass reiche Menschen sehr viel mehr Treibhausgasemissionen verursachen als ärmere Menschen, das haben schon viele Studien gezeigt. Zum Beispiel die Studien, die von der Hilfs- und Entwicklungsorganisation Oxfam veröffentlicht werden. Im Februar zum Beispiel, kurz vor der Bundestagswahl, hat Oxfam darauf hingewiesen, dass fünf der reichsten Deutschen nur durch ihre Yachten 1275 mal so viele Emissionen verursachen wie eine Person in Deutschland im Durchschnitt. Die soziale Ungleichheit bei den Emissionen haben wir hier im Podcast auch schon thematisiert. Die neue Studie, die in dieser Woche erschienen ist, nutzt, genauso wie die Oxfam-Studien, die Daten der World Inequality Database der École d'Économie de Paris, die Daten zur weltweiten Einkommens- und Vermögensungleichheit zusammenträgt. Aber das Forschungsteam aus der Schweiz, Österreich und Deutschland leistet etwas, das, glaube ich, noch nie vorher gemacht wurde. Sie verknüpfen die Ungleichheit bei den Emissionen mit Klimaextremen, zeigen also auf, wie groß der Anteil der Reichen an diesen Klimaextremen ist.
Um es mal konkret zu machen, zu dem Anstieg von Hitzeextremen seit 1990 haben die reichsten 10% siebenmal mehr beigetragen als der Durchschnitt, das reichste 1% sogar 26 mal mehr. Bei den Zunahmen von Dürren im Amazonasgebiet ist es ähnlich, ein sechsmal größerer Beitrag der reichsten 10% und 17 mal mehr beim reichsten 1%. Oder man kann es auch in absoluten Zahlen ausdrücken. Im Monat August lassen sich im Durchschnitt 11,5 zusätzliche Hitzeereignisse feststellen, die den reichsten 10% zugeschrieben werden können. Das waren jetzt schon ziemlich viele Zahlen, aber zwei Zahlen möchte ich noch nennen. Die finde ich sehr wichtig, weil sie noch mal ganz klar und eindrücklich rüberbringen, wie groß und krass die Ungleichheit ist. Nämlich hätten alle Menschen seit 1990 so viele Treibhausgase verursacht wie die reichsten 10%, dann wäre die globale Durchschnittstemperatur nicht in Anführungszeichen nur um 0,61 Grad gestiegen, sondern um 2,9 Grad. Und wenn man das berechnet bei den reichsten 1%, wären es sogar 6,7 Grad, beim reichsten Tausendstel sogar unfassbare 12,2 Grad. Ja, und umgekehrt hätten alle Menschen auf der Welt nur so viel emittiert wie die ärmeren 50%, dann wären die Temperaturen gar nicht sehr viel höher als 1990.
Jetzt müssen wir natürlich noch sagen, wer eigentlich zu diesen reichsten 10% gehört. Ab welchem Einkommen ist man in dieser Gruppe drin? Das ist auch eine ziemlich überraschende Zahl. Es sind nur rund 43.000 Euro pro Jahr Einkommen. Also bei einem Einkommen von einer halben Million gehört man schon zum obersten Tausendstel. Die große Frage ist jetzt natürlich, wie kriegt man die Leute, die so viele Treibhausgase verursachen, dazu, weniger zu emittieren? Aus Sicht der Forschung ist die Antwort ziemlich klar. Es bräuchte progressive Vermögenssteuern, um die großen Verursacher stärker in die Verantwortung zu bringen. Dass das in absehbarer Zeit passieren wird, zeichnet sich aber nicht ab.
Damit sind wir am Ende unserer Folge angelangt. Das war's für heute mit dem Klima-Update. Wenn ihr uns gern hört, abonniert uns gern und hinterlasst eine Bewertung. Und wenn ihr Fragen, Anregungen oder Feedback habt, schreibt uns eine Mail an klima-update@klimareporter.de. Und dann bedanken wir uns noch bei Rita Justine Baumeister Semoes aus Lissabon, möchte ich dazu sagen, was mich super gefreut hat. Carsten Wessel, Carsten Schulz, Tim Möschel und Helmut Friede, die uns diese Woche mit einer Spende unterstützt haben. Ciao.
Tschüss.
Das Klima-Update ist ein Projekt des Klimawissen e.V. in Kooperation mit der TAZ und der TAZ-Panther-Stiftung. Es wird im Wechsel moderiert von Verena Kern, Sandra Kirchner, Katharina Schipkowski und Susanne Schwarz. Unser Produzent ist Christian Eichler. Ihr könnt unsere Arbeit mit einer Spende unterstützen. Dazu besucht uns auf www.verein-klimawissen.de.